Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Henning Hubert, willkommen. Wir fragen, gibt es noch Schule links und rechts vom Lehrplan? Was ist eigentlich los im musischen Bereich bei Schulbands, Musical und Theater-AGs? Die Corona-Unterbrechung hat viele schulische Arbeitsgemeinschaften einschlafen lassen. Keine Chorprobe mehr, auch kein Schülertheater. Jetzt, wo alles wieder laufen könnte, fehlen die AG-Angebote an vielen Schulen. Der Bundesverband Musikunterricht hat da gerade beunruhigende Rückmeldungen von seinen Mitgliedern bekommen. Das Signal: An Schulen gibt es für Arbeitsgruppen wie Chor oder Schauspiel, die Schüler zusätzlich zum regulären Unterricht entsprechend ihren Neigungen wählen können, kaum noch Kapazitäten. Alles nur noch nach Lehrplan. Und selbst der ist schwer zu erfüllen. Eine ganzheitliche Bildung mit musischen Akzenten und Raum für Kreativität, die gibt's immer weniger. Wenn nicht bewusst gegengesteuert wird an den Schulen und bei den Lehrplanmachern. Wir fragen nach dem Verlust, der droht, wenn weder in der Schule noch in der Freizeit mehr geübt, musiziert, geprobt, gesungen oder geschauspielert wird. Wie viel Kapazitäten hat Schule gerade für die Künste? Ist mehr Ganztag eine Chance für einen höheren musischen Anteil im Schulalltag? Wir versuchen in Campus und Karriere eine Bestandsaufnahme und präsentieren Lösungsansätze, wie die musischen Seiten des Schullebens auf- oder sogar ausgebaut werden können. Machen Sie mit, rufen Sie uns an unter der 008 00 4464 4464. Erzählen Sie von Ihrem lebendigen AG-Leben oder eben den Problemen. Oder schreiben Sie uns dazu auch eine E-Mail. Dann bitte an campus@deutschlandfunk.de. Gerne auch da mit Ihrer Rückrufnummer 008 00 4464 4464 oder campus@deutschlandfunk.de. Kein Raum für Musical und Theater-AG. Gibt's noch Schule links und rechts vom Lehrplan? Ich stelle unsere Expertenrunde vor. Neben mir sitzt in unserem Kölner Funkhaus Nele Auschra. Sie ist Sprecherin des Bundes der Freien Waldorfschulen. Willkommen, Frau Auschra.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Etwa 1% der Schulpflichtigen besucht bei uns im Land derzeit eine Waldorfschule mit ihrem reformpädagogischen Ansatz und mit vielen Besonderheiten. Eurythmie, Theater, Kunst. Alle, die auf einer Waldorfschule sind oder waren, haben das mehr oder weniger in sich aufgenommen.
Ja, dem ist tatsächlich so. Also zum einen begleitet gerade die Musik eigentlich die ganzen Jahre hindurch die SchülerInnen, weil die LehrerInnen auch in den anderen Fächern, also nicht nur in Musik, viel musisch mit den Kindern arbeiten, Rhythmus wird gepflegt. Und das Besondere ist dann noch, dass es neben einem in der Regel gut aufgestellten Schulorchester und einem Schulchor auch noch die Theaterspielzeit in der 8. und in der 12. Klasse gibt.
Das heißt, ganz intensives Proben über einen langen, langen Zeitraum?
Ja, unterschiedlich lang. In der 8. Klasse fließt das schon einige Zeit, dann wird es eingeflochten in den regulären Unterricht. In der 12. Klasse müssen die Schüler und Schülerinnen da ein bisschen schneller dran arbeiten. Aber das können sie auch meistens, weil sie es schon ein bisschen gelernt haben aus ihren vorherigen Jahren.
Und der Abi-Druck steigt. Ich begrüße in Hamburg Sven Asmus. Sie sind zum einen Lehrer für bildende Kunst, Biologie und Theater am Heilweg-Gymnasium Hamburg und daneben Mitherausgeber der Fachzeitschrift Schultheater. Hallo, Herr Asmus.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Und eine dritte Funktion möchte ich auch nicht unterschlagen. Sie leiten das Referat Künste am Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung. Herr Asmus, Sie versuchen ja nach Kräften, Schultheater in Lehrplänen zu verankern. Ist das denn also eine entscheidende Frage, ob Schultheater nur als AG-Angebot ansonsten zu stark auf dem Rückzug ist?
Also ich denke, das ist in den Bundesländern ja sehr unterschiedlich. In Hamburg haben wir schon seit einigen Jahren eine Konzentration auf das Fachtheater und das ist etabliert als Pflichtfach in den Klassen 1 bis 6 und später dann im Wahlpflichtbereich und mit der Möglichkeit, Abitur zu machen. Das ist eigentlich das dritte künstlerische Fach gleichberechtigt zu Musik und bildender Kunst. Und da hat sich dann natürlich schon etwas verschoben im Hinblick auf die Anzahl der AGs, wenn es in jeder Schule 8, 10, 12 Theaterkurse im Rahmen von Unterricht gibt.
Wenn wir jetzt fragen nach dem Raum fürs Musische an Schulen, woran würden Sie sagen, so als Bauchgefühl, woran hapert es im Moment?
Also mein Mitarbeiter, der mit den Fachleitungen Musik im engen Kontakt ist, schildert mir, dass es schon so ist, dass das Musikleben an den Schulen es jetzt nach Corona schwer hat, wie Sie ja auch am Anfang schon eingeleitet haben. Es gibt so etwas, so einen Effekt, den ich sagen würde, sowas wie weggebrochene Traditionen, die dann doch erstaunlich schnell gehen. Also so ein Vorbildcharakter fehlt, man hat nicht mehr diese tollen Aufführungen vor Augen von Oberstufenschülern und dann wählen auch weniger Schüler jetzt Wahlkurse an im Unterricht oder gehen weniger Schüler in AGs. Und ich glaube, es gibt auch sowas wie eine allgemeine Corona-Erschöpfung, also dass auch Lehrkräfte weniger bereit sind, extra Aufgaben zu übernehmen, weil sie eben sehr belastet waren in den letzten Jahren. Vielleicht gibt es auch sowas wie einen Couch-Potato-Effekt, das merken wir auch in den Fortbildungen, dass wenn die Lehrkräfte dann bei uns sind, ist alles wunderbar, aber sie praktisch wieder herzubekommen zu den Fortbildungen ist schwieriger als vor der Pandemie.
Da bin ich gespannt jetzt auf die Einschätzung aus Münster von Dr. Walter Lindenbaum vom Bundesverband Musikunterricht. Hallo Herr Lindenbaum.
Hallo Herr Hübert, ich grüße Sie. Ich grüße auch Frau Auschwar und Herrn Asmus.
Guten Tag.
Hallo. Sie sind Präsident des Landesverbands Nordrhein-Westfalen ja, und Dozent am Institut für Musikpädagogik an der Uni Münster. Sie haben über weite Strecken Ihr Berufsleben dem Musical gewidmet. Was macht denn so ein großer Musical-Abend mit einer Schulgemeinschaft?
Ja, ganz, ganz viel. Also ich muss gestehen, ich habe das am Anfang meiner Berufskarriere gemacht, also als ich noch in der Schule war, die ersten 10 Jahre, bin ja erst dann danach zur Uni gekommen. Also Musical-Arbeit ist fast alles das, was Herr Asmuth vorhin gesagt hat, sozusagen zusammen. Denn wir haben ja sowohl Musik, wir haben Tanz, wir haben Bewegung, wir haben Sprache und all diese Dinge. Und das macht mit einer Schule unglaublich viel. Wir sind angefangen mit einem Fremdmusical, Joseph, zu der Zeit 87 sehr beliebt, von Lloyd Webber, ein Frühwerk. Und das hat, also die Zeitung schrieb, dass die Warendorfer Geschichte, es war jetzt eine Kleinstadt in der Nähe von Münster, wo ich an der Schule war, die Warendorfer Geschichte muss neu geschrieben werden, weil die Stadt war so unter Strom, dass ganz viel passiert ist. Und wir haben dann darauf aufbauend ganz viele weitere Produktionen, 2 Gymnasien zusammen gemacht, die sehr, sehr gut besucht worden sind. Insofern ist das, was im Moment passiert, katastrophal.
Weil Schulgemeinde sich so gar nicht mehr begegnen kann?
Zum einen es ging bis zu den Formulierungen hin Singverbot in Schulen aus den bekannten Corona-Gründen, was in wenigen Fällen nur aufgefangen werden konnte, weil nur wenige Schulen entsprechend große Räume haben, um Singen unter Corona-Bedingungen möglich zu machen.
Da gehen wir drauf ein, auf eine Umfrage Ihres Verbands zur Ensemblearbeit an Schulen im vergangenen Schulhalbjahr. Aber ich will trotzdem jetzt noch einen weiteren Gast, möchte ich mal sagen, Markus Schäffner begrüßen. Aber ich sage vorher noch mal die Telefonnummer durch, unter der Sie, liebe Hörerinnen, Sie, lieber Hörer, uns erreichen können. Unter der 008 00 4464 4464 können Sie sich einschalten. Oder auch per E-Mail an campus@deutschlandfunk.de, dann sehr gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Gibt es noch Schule links und rechts vom Lehrplan? Was ist los im musischen Bereich bei Schulbands, Musical und Theater-AGs, fragen wir hier heute in unserem Bildungsmagazin. Und da können wir auch direkt nachfragen bei einem Lehrer, der Theater liebt, bei Markus Schäffner vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV. Und Sie, Herr Schäffner, sind Vorsitzender im Kreisverband Miesbach. Grüß Gott.
Ja, hallo, grüß Gott in die Runde. Schöne Grüße aus Bayern.
Herr Schäffner, Sie haben anknüpfend an die UKB-Grundschulstudie, da hatten wir ja auch vergangene Woche bei uns Sie groß zum Thema gehabt, vom Verband in der Presse Alarm geschlagen. In Oberbayern gibt es in den Schulformen, die Sie vertreten, also Grund-, Mittel- und Förderschulen, keine heile Welt mehr, sondern nur noch Mangelverwaltung. Was ist denn los bei Ihnen in der Musik- und Theater-AG-Szene?
Ja, das haben Sie völlig richtig beschrieben. Gerade bei uns im Landkreis zum Beispiel ist der besondere Unterricht, also wo diese ganzen AGs, diese Neigungsgruppen drunter fallen, also besonderer Unterricht, der ist in den Grund- und Mittelschulen nicht mehr vorhanden. Es gibt vielleicht nur vereinzelt eine Stunde für Schule, aber diese ganzen Sachen, die Theater-AG, die Kunst-AG, die Film- oder Musik-AGs, die gibt es zurzeit nicht.
Wie hieß denn Ihr letztes Theaterstück an Ihrem Schulverbund Hausham?
Bitte?
Wie hieß denn Ihr letztes Theaterstück, was Sie noch auf die Bühne bringen konnten?
Ja, das in Hausham gibt es schon seit längerer Zeit keine Theaterstücke mehr, eben aus genannten Gründen. Seit ich in der Schule bin, gibt es natürlich so kleine Aufführungen, aber so das große Theater-AG, wo man sagt, man arbeitet zusammen, man studiert was ein, man hat vielleicht die andere AG, macht dann ein Musikstück oder man bastelt selber die Requisiten, schneidert Kostüme, sowas gibt es schon seit langem nicht mehr. Und auch in den Grundschulen, da muss ich sagen, gerade die Kleinen und die Schwächeren, die hätten es ganz, ganz besonders nötig, ganzheitliche Bildung erfahren zu können, um auch da ihre Stärken nicht nur in den Kernunterricht entwickeln zu können. Ja, bei uns sagt man, das ist jetzt eher so Randunterricht, der ja dann oftmals auch von nicht fachfremdem Personal unterrichtet wird. Das ist momentan die Realität in bayerischen Schulen, gerade in Grund- und Mittelschulen.
Um das mal zu verstehen, was ist denn dann Kernunterricht an der Grundschule?
Kernunterricht wäre Mathe, Deutsch, HSU, also das Heimat- und Sachkunde, die Noten, die relevant sind für den späteren Übertritt.
Jetzt sind Sie das selber...
Ich, darf ich
ja, kurz... Ja, Herr Asmus.
Das finde ich sehr interessant, weil das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, diese Frage der Prioritätensetzung. Mhm. Und man hört ja immer in Sonntagreden so, Kunst und Kultur ist nicht die Sahne auf dem Kuchen, sondern die Hefe im Teig. Aber die Frage ist dann, wie wird das wirklich gelebt, so ein Verständnis? Also ist jetzt Kultur systemrelevant, wie es dann ja auch gefragt wurde in der Pandemie, oder ist es dann doch am Ende so, dass Eltern, Schülerinnen, vielleicht auch Lehrerinnen, aber vor allen Dingen auch Schulleitungen und Bildungspolitiker dann das so als Add-on sehen und als so Zusatz. Und ich glaube, dass wir hier sitzen, weil wir ja der Meinung sind, dass Kunst und künstlerische Fächer eben kein Zusatz sind, sondern dass sie wirklich ein elementarer Bestandteil von Bildung sind. Und ich glaube, wenn man jetzt so jemand wie Andreas Schleicher zuhört, der sagt, was brauchen SchülerInnen in der Zukunft, dann kann man das eigentlich auch wissenschaftlich nachweisen, dass es einen guten Mix braucht und dass die Künste da dazugehören. Aber die Frage ist eben, wie sehr wird es dann an wichtigen Stellen geteilt, dieses Verständnis?
Wie würden Sie es denn machen, Herr Schäffner, selber mit Ihrem Deputat? Sie selbst sind jetzt Mathe-, Bio- und Sportlehrer, aber Ihr Herz schlägt ja doch fürs Theater.
Ja, also wie gesagt, die Stunden stehen nicht zur Verfügung. Wenn irgendwas in der Schule dann stattfindet, dann ist das allermeistens freiwillig von motivierten, von engagierten Lehrkräften, die vielleicht mit den Kindern dann doch die Chor-AG machen, die dann vielleicht doch ein kleines Theaterstück einstudieren. Aber Stunden sind für solche Geschichten leider nicht da. Und das, wie der Vorredner ganz richtig gesagt hat, gerade die schwächeren Schüler, die können da so viel gewinnen und mitnehmen, da erlangt man dann Kompetenzen und dann erlangt man ein Selbstwertgefühl, das hätten sie in den normalen Kernfächern wahrscheinlich gar nicht so erleben können. Und darum ist es umso trauriger, dass genau diese Sachen so ein bisschen an den Rand gedrängt werden und sagen, das ist so ein nice to have. Aber nein, es ist eigentlich ein must have. Und da natürlich spielt der Lehrermangel gerade in den Grund- und Mittelförderschulen extrem rein. Wenn man schon den normalen lehrplanmäßigen Unterricht nicht mehr mit ausgebildeten Lehrkräften abdecken kann.
Um die Theaterlehrerausbildung in Bayern steht es wahrscheinlich auch nicht besonders gut.
Das war vor Corona, das war, wie gesagt, die Regierung hat da schon Sachen aufgelegt für Theaterlehrerausbildung, für szenische Lernen, hat Theaterklassen, wollte die ins Leben rufen. Ist jetzt alles wieder dieses kleine Pflänzchen, vor allem in den Grund- und Mittelschulen, wieder leider erstorben. Ich sage, ein bisschen anders sieht es in die Gymnasien aus. Die haben noch eine andere Versorgung mit Lehrkräften. Aber gerade, wie gesagt, in den Grund- und Mittelschulen, bei denen, wo es wirklich ganz, ganz wichtig wäre, zusätzliche Angebote zu dem herkömmlichen Unterrichtsstoff zu bringen, da schaut es schlecht aus.
Dankeschön, Herr Schäffner, für Ihren Einblick aus dem Landkreis Miesbach-Oberbayern. Frau Auschra, aus Waldorfpädagogik-Sicht, ist das ein echter Mangel, der da passiert? Und Sie vergleichen mit der Art und Weise, wie Sie Theater einbinden in den Schulalltag an Waldorfschulen?
Ja, ich sehe da schon einen großen Unterschied und einen Vorteil vor allen Dingen, den die Waldorfschulen haben, weil sie diese Fächerhierarchie weitestgehend vermeiden. Also gerade Kunst, aber auch Handwerk, Musik, Theater, das alles wird gleichwertig gesehen zu den kognitiven Fächern. Das nimmt ein bisschen, oder sagen wir so, es erhöht ein bisschen den Druck auf die Schülerinnen in den oberen Klassen, vielleicht 12 und 13, wenn dann die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung, zum Beispiel das Abitur, ansteht. Da wird dann die Fächerdichte natürlich sehr in Richtung kognitiv verschoben, wenn jetzt nicht Musik gerade auch vielleicht ein Abiturfach ist. Aber ansonsten sehen wir eben genau das nicht, dass die kognitiven Fächer zu sehr überbewertet werden. Und der LehrerInnenmangel macht natürlich leider auch vor den Waldorfschulen nicht Halt. Aber dadurch, dass auch unsere Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen immer auch in den Bereich Musik ausgebildet, parallel zu ihren sonstigen pädagogischen Ausbildungen eben weitergebildet werden, kann das sehr gut auch in alle Fächer integriert werden. Oder auch gerade, weil Sie vorhin Musical ansprachen, es gibt oft so in der 10. Klasse etwa dann die Motivation von den Schülerinnen selbst, AGs zu gründen und das dann beispielsweise im Fach Englisch umzusetzen mit der Aufführung eines englischen Musicals.
Ich würde da gerne einhaken, wenn ich darf.
Herr Lindenbaum vom Bundesverband Schulmusik.
Ja, Frau Auschreier hat von den kognitiven Fächern gesprochen. Uns ist natürlich klar, was sie damit meint. Ja. Aber es geht eigentlich ja darum, die kognitiven und die nicht kognitiven Fächer miteinander zu verknüpfen. So wie wir die beiden Gehirnhälften ja auch gerne miteinander verknüpft hätten, weil da kommt dann was Ganzheitliches und Vernünftiges bei raus.
Mathematik und Rhythmus zum Beispiel.
Zum Beispiel, selbstverständlich. Mhm. Es gibt ja genügend Firmen, die sich auch Musiker holen für Fortbildungen, wie man denn mit Leben umgehen kann, nicht ohne Grund. Also wie gesagt, gerade diese Verbindung ist das Entscheidende. Man sollte nicht, das haben Sie auch nicht getan, ich will es nur noch mal ganz deutlich sagen, nicht das eine gegen das andere ausspielen.
Ja, danke, da haben Sie natürlich völlig recht.
Da würde ich auch gerne mal kurz einhaken. Also wir schreiben ja gerade auch an den neuen Bildungsplänen und ich würde auch sagen, dass zum Beispiel in den Fächern Musik, Kunst oder Theater die Bildungspläne definitiv so angelegt sind, dass es eben auch kognitive Fächer natürlich sind. Also wenn ich jetzt mal von einem Theaterprojekt berichten sollte, was ich in den letzten 2 Jahren durchgeführt habe in der Oberstufe. Wir kooperieren da in der Profiloberstufe mit den Fächern Philosophie und Politik. Dann ist es eben so, dass wir eine Eigenproduktion zum Thema Verdrängen gemacht haben. Und dann ist es durchaus so, dass dann politische Texte, soziologische Texte über was passiert eigentlich in Zukunft, wie guckt Jugend auf Erwachsene, sind psychologische Hintergründe des Themas Verdrängen und was passiert da in der politischen Welt, wird verbunden mit einer künstlerischen Umsetzung. Also wie bringen wir das dann auf die Bühne? Und ich glaube, dass diese Verbindung auch innerhalb von einem Unterrichtsfach Theater sehr gut stattfinden kann, wenn man es entsprechend anlegt.
Dass es in Hamburg so gibt, Herr Asmus?
Das gibt es so in Hamburg, ja, genau.
Mhm. Herr Schäffner, haben Sie die Freiräume in Bayern? Jetzt fiepst es ein bisschen auf meinem Ohr, aber wir reden mal weiter. Ich hoffe, es stört nicht jeden so, sondern nur mich. Jetzt wird es lauter. Herr Schäffner? Jetzt ist wirklich was passiert. Jetzt fiepst es nicht mehr. Dann kann ich ihn nicht direkt ansprechen. Ist vielleicht der Punkt, nochmal auf die Studie zu gehen oder auf die Umfrage. Herr Lindenbaum vom Bundesverband Schulmusik, Sie haben die jetzt erhoben. 661 Teilnehmer zur Ensemblearbeit an Schulen im zweiten Schulhalbjahr 2022. Ich nehme mal so die oberste Auswertung. 3/4 der Musiklehrer und Musiklehrerinnen sagen, die Ensemblearbeit an meiner Schule hat seit der Corona-Pandemie sehr gelitten. Nur 1% sagt gar nicht. Der Rest geht so.
Ja, leider ist das so. Wie gesagt, über das Singen habe ich mich ja vorhin schon ausgelassen. Das galt natürlich auch vor allen Dingen für Blasinstrumente. Also Blasorchester sind ja durchaus auch ein beliebtes Spielfeld, sage ich mal ganz bewusst, in der Schule. Die durften auch nicht wirklich spielen. Und was mich eigentlich noch trauriger stimmt, ist, dass sozusagen jetzt, wo, naja, Corona ist ja nicht vorbei, das wissen wir ja, aber wo es doch jetzt ein bisschen anders gehandhabt wird, auch nur 47% der Musiklehrer sagen, also von diesen gut 670, die befragt worden sind oder die geantwortet haben, dass sie aktuell Musik-AGs an Schulen durchführen können. Das ist weniger als die Hälfte von den wenigen, die es eh nur gab. Also das ist schon wirklich sehr beängstigend.
Bei mehr als 30% wurden auch die vorherigen AG-Stunden nicht wieder gewährt. Ja. Vermutlich ist das dann wieder das zuerst die Kahnfächer?
Jein. Es ist auch zuerst der Musikunterricht, also der klassische Musikunterricht im Klassenverband. Der Mangel, der Lehrermangel im Fach Musik ist so alt wie das Fach. Das muss man deutlich so sehen. Das Fach ist ja eigentlich in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts oder ja auch Jahrtausends sozusagen installiert worden, nicht zuletzt durch Kestenberg, einen preußischen Bildungsmenschen. Und der hat ja sozusagen den Musikstudienrat also erfunden und somit den akademischen Teil des Faches geboren. Und seitdem und auch vorher schon gab es ja Gesangslehrer, die aus der Kirche kamen, Kantoren und ähnliche Menschen, die das machten, was man damals für Musikunterricht hielt. Seit, wie gesagt, etwa gut 100 Jahren ist das etwas anders. Aber es gibt einfach viel, viel, viel zu wenig Musiklehrer.
Wie sieht es bei Ihnen in Münster gerade aus? Wie viele wollen beispielsweise Schulmusik auf Grundschullehramt studieren?
Das ist eine gute Frage. Die Landesfachgruppe hat gerade getagt. Das ist die Konferenz der Lehrenden an Universitäten und Musikhochschulen, die sich um das Fach Musik kümmern. Und es gibt insgesamt im Lande einen Rückgang um etwa die Hälfte der Aspiranten für ein neues Studium. Also die anfangen zu studieren im ersten Semester. Das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen will, das ist ein Erdrutsch. Bei den nur ganz wenigen, die sich ja für ein Fach Musik interessieren, weil, und das ist eigentlich die Begründung, warum es keine Musiklehrer gibt. Die Begründung heißt nämlich, weil es keine Musiklehrer gibt. Mhm. Das ist sozusagen die Katze, die sich selbst in den Schwanz beißt. Wenn man in der Oberstufe kaum noch was wählen kann, weil die Musiklehrer fehlen, oder auch in der Sekundarstufe 1 kaum Musikunterricht hat, weil es da auch knapp ist. Und in der Grundschule, es gibt ja die Bertelsmann-Studie, die zu erschreckenden Ergebnissen gekommen ist letztes Jahr. Es fehlen 23.000 ausgebildete Musiklehrer. Tendenz steigend. Dann weiß man, dass das so nicht funktionieren kann. Wenn ich mit einer Sache nicht in Berührung komme, dann interessiert sie mich auch nicht. Und irgendwann genügt es mir dann auch, mir die Schmalzbohrer in die Ohren zu stecken und über iTunes oder andere Anbieter Musik zu hören. Das ist wunderbar, ich mache das auch. Aber man muss auch mit Musik umgehen, man muss sie tun. Und nur der handelnde Umgang bringt wirklich dann auch Interesse und führt dazu, dass man dann später vielleicht sich auch für ein Musikstudium interessiert, welcher Ausrichtung auch immer.
Jetzt ist Herr Schäffner wieder dabei in Oberbayern. Es gibt noch ein bisschen Hausmusik. Können Sie da doch was anzapfen, dass Sie es einfach unter Laien machen, das Musizieren, wenn es denn so wichtig ist? Oder eben auch das Theater spielen?
Ja, schwierig. Wie gesagt, das hängt dann immer von dem persönlichen Engagement ab, was an der Schule herrscht. Unser Schulamt musste zum Beispiel von 2 Musikstunden eine komplett streichen aufgrund des Lehrermangels, dass die Stunden eingespart werden. Das ist natürlich ein verheerendes Zeichen der Wertigkeit dieses Faches. Und das nächste Fach ist dann Sport oder Kunst, wo dann als so eine Randfächer bezeichnet werden und die dann oftmals von nicht ausgebildeten Lehrkräften dann unterrichtet werden. Und das ist natürlich gerade für die Kinder in der Grundschule, wo die Begegnung mit der Musik, der unheimlich wichtig ist, natürlich verheerend.
Ich finde auch vor dem Hintergrund des langen Lockdowns und der Zeit, der beziehungslosen Zeit der Schülerinnen und Schüler, finde ich das besonders verheerend, wenn man dann diese Fächer auch noch zurückschraubt. Also gerade diese sozialen Aspekte, die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber mit dem Einstudieren eines Theaterstücks beispielsweise, ja, was da in der Klasse passiert, welche Aufgaben vergeben werden, wie auch jeder Jugendliche sich nach seinen Schwerpunkten engagieren kann, in die Regie, in die Beleuchtung, in den Ton, in ich weiß nicht, was alles sich hineinfinden und vor allen Dingen immer als Klassengemeinschaft arbeiten, ist das schon ein Aspekt, wo ich sehr froh bin, dass wir das doch weitestgehend in viele Unterrichte integriert haben an den Waldorfschulen, um eben dieses soziale Miteinander wiederzubeleben. Jetzt im vergangenen Jahr auch, wo es wieder möglich war.
Das ist bei Ihnen
das sehe ich gesetzt. Auch ganz genauso, weil ich glaube, so das Aushandeln von ästhetischen Prozessen insgesamt ist ja so ähnlich wie politische Prozesse, also in einer Gesellschaft, die immer mehr so in Bubbles und sowas auseinanderfällt und immer diverser wird, ist, glaube ich, ein gemeinsames Arbeiten an einem künstlerischen Projekt unglaublich wichtig für soziale Bindung.
Kein Raum für Musical und Theater AG, fragen wir dieses Mal in unserem Bildungsmagazin Campus und Karriere. Gibt es noch Schule links und rechts vom Lehrplan? Machen Sie gerne mit, rufen Sie uns an, schildern Sie uns Ihre Erfahrungen unter der 00800 44 64 44 64. Per Mail geht es auch an campus@deutschlandfunk.de. Und uns angerufen hat Herr Stolp, den ich in der Runde begrüßen möchte. Sie sind Schulleiter einer Gemeinschaftsschule. Hallo Herr Stolp.
Einen recht schönen guten Tag. Ich war Gemeinschaftsschulleiter bis letztes Jahr in Erfurt, Klassenstufen 1 bis 10, mittlerweile 1 bis 12. Mhm. Und Sie haben eben gesagt, gibt es Schule links und rechts des Lehrplans? Natürlich. Wir haben einen schulinternen Lehrplan, weil ich bin der Meinung, dass Lehrplan sowieso veraltet ist. Man braucht Bildungspläne, die fächerübergreifend sind, jahrgangsübergreifend. Und da muss die Kreativität als eine Kompetenz des 21. Jahrhunderts unbedingt mit rein. Und zwar für alle. Nicht nur für die, die mal in der AG wollen oder die vielleicht mal im Gymnasium oder wo sind, sondern alle müssen daran letztendlich. Und da muss man nicht nach Stunden gucken, sondern man muss ganz einfach kreativ sein und im Prinzip Projekttage machen mit außerschulischen Partnern zum Beispiel. Man holt das Kabarett dran oder einen Trommelkurs oder was auch immer. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig.
Da brauchen Sie aber als Schulleiter ein breites Kreuz für und auch nette Angebote wahrscheinlich oder kommen selber auf Ideen. Was waren denn Ihre letzten Aufführungen, an die Sie sich erinnern?
Die Angebote, die gibt's außerschulisch. Das Problem ist, dass die Schulen, dass die Schulen sich nicht, dass sie in ihrer Blase sind. Und wenn dann Angebote in die Schule kommen, dann wird dann immer ganz, ganz schnell gesagt, jetzt nicht, wir haben zu viel zu tun. Das ist, sagen wir mal, ein Problem. Und ich, wie gesagt, bin hier in Erfurt, da ist das Angebot sowieso groß. Ja, da kann man zum Beispiel mit dem Kabarett Erfurt ein Projekt machen, kann man über Gewalt lachen. Das habe ich so jetzt, ist mir spontan eingefallen. Ja, oder so, wie gesagt, wo alle aktiv sind, wo ein ganzer Klassenverband aktiv ist oder man eben im Prinzip Bildungsstätten außerhalb der Schule besucht und das macht und das geht alles. Und ich sage mal, hier in Thüringen ist es so, als Schulleiter, also unser Minister hat mich mal gefragt, ob ich durch irgendwas mal bedrängt wurde und ich habe gesagt, nein, ich kann machen, was ich will.
Also wollte Herr Holter wissen von Ihnen, ob er Sie bedrängt hätte, sozusagen.
Ja, so das Ministerium an sich.
Ah, ja, interessant.
Aber da hat man, wie gesagt, so viele Möglichkeiten heutzutage. Ja, auch fächerübergreifend, jahrgangsübergreifend. Und ich habe mal aus der Not, weil kein Musiklehrer, das ist ja so ein Mangel, ja, sage ich mal, habe ich mal ja in 5-6, wir haben jahrgangsübergreifend 5-6, mal ein Jahr Musik gemacht. Habe erstmal Ersatzflöten gekauft. Jedes Kind mal ein Instrument in der Hand.
Es gibt diese, vielen Dank, Herr Stolp. Ihre Handyverbindung ist ziemlich schlecht zu uns, aber wir können was mitnehmen in die Runde.
Ja?
Wir haben ja auch das Land Nordrhein-Westfalen, ausgehend davon, jedem Kind sein Instrument. So habe ich es im Kopf, Herr Lindenbaum. Das ist nicht mehr wegzudenken. Würden Sie sagen, das ist was, was wir wirklich haben an den Schulen?
Das ist das, was wir an vielen Grundschulen haben. Ich halte aber nicht besonders viel davon.
Oh wei.
weil es sich zu einem, es sind Gruppen, die aus der Schule rausgenommen werden sozusagen. Mir fehlt die Verbindung zur Schule. Es sind Menschen, die von außen kommen, die auch ansonsten ja darüber hinaus keinen Kontakt zu den Schülern haben. Wenn ich gehe jetzt mal wieder von meinem Lieblingsgroßprojekt Musical aus. Wenn ich das machen will, dann muss ich vor Ort sein, dann muss ich täglich für die Schüler ansprechbar sein und immer entsprechend reagieren können. Das ist bei Jeki natürlich nicht der Fall. Das ist eine Musikalisierungsanstrengung, die grundsätzlich nicht zu verdammen ist, die aber zunächst mal den Musikschulen hilft, die nämlich natürlich seinerzeit durch G8 vor allen Dingen keine Schüler mehr bekamen, weil die ja ganztägig in der Schule waren. Und das hat man versucht, seinerzeit 2010 durch Jeki auszubügeln, was generell nicht böse gemeint ist, aber es kommt so wenig dabei rum. Das ist das, was mir vorhin fehlt. Und es ist was neben dem Musikunterricht. Das nennt sich zwar auch Musikunterricht, aber es ist keiner. Denn Musikunterricht ist mehr, ist nämlich gerade die Verbindung von Kognitivem und anderem. Das ist Instrumentalunterricht. Wunderbar, das ist was Tolles. Ich spiele selber ein Instrument und singe, das lebe ich mich aus. Aber es ist nicht das Gleiche wie ein Musikunterricht, der eben, wie gesagt, beide Dinge miteinander verknüpft.
Sind nach Ihrer Erfahrung, Herr Lindenbaum, die Arbeitsgemeinschaften nun eher drin in den Deputaten oder voll oder gar nicht?
Ich würde ganz gerne noch so tun.
Ja, nur so. Das muss gleich. Also erstmal, also drin oder nicht im Deputat, die AG ist eher ja oder eher nein?
Jein. Also es gibt Konstellationen, wo das vollumfänglich mit drin ist. Wir haben es damals sogar geschafft, für eine Gruppe von 6 Lehrern jeweils 2 Stunden ins Deputat zu bekommen. Das waren 2 Musiklehrer, 2 Künstler und 2 Sportlehrer für die Musicalproduktion. Das würde heute so nicht mehr funktionieren, weil der Mangel einfach zu groß ist und diese Stunden einfach nicht da sind. Insofern sind viele Musiklehrer gehalten, es über ihr Deputat hinaus zu leisten, was ich nicht in Ordnung finde.
Herr Asmus, Sie wollten sich einschalten.
Genau, also ich wollte nochmal einen Schritt zurück und ich wollte sagen, natürlich ist es, und da stimme ich auch zu, sehr dramatisch, dass es einen großen Lehrkräftemangel gibt. Bei Musiklehrkräften ist es ja besonders so, auch bei Theater in Hamburg ist es ein Mangelfach. Und gleichzeitig würde ich auch Herrn Stolp zustimmen, dass es keine Alternative zu gut ausgebildeten Lehrkräften, das möchte ich ganz deutlich sagen. Aber natürlich gibt es die Möglichkeit, Kooperation zu haben. Gerade in einer Stadt wie Hamburg gibt es natürlich auch ein Riesenangebot an Kinder- und Jugendkultur und Kulturschaffenden. Und ich glaube, das Wichtige ist aber, dass das systemisch in der Schule verankert wird. Also dass es nicht so zufällige Dinge sind, ein Schulleiter macht es halt oder eine Lehrkraft und jemand anders macht es nicht, sondern dass es dafür schulisch gesehen etwas gibt, was das verstetigt. Und in Hamburg gibt es zum Beispiel Kulturbeauftragte an jeder Schule, die kriegen dafür auch, in Hamburg sind es ja Watze, also die kriegen Entlastung dafür. Und die sind dann dafür zuständig, mit so außerschulischen, kulturschaffenden Verknüpfungen herzustellen, aber sind auch dafür zuständig, wie das in Unterricht integriert wird, dass es dann eben nicht so ist, dass das nebenher läuft. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, um dann auch so Erlebnisse wieder zu schaffen, die dann vielleicht dazu führen, dass Kinder später dann auch wieder Musiklehrkräfte werden wollen. Und ich wollte sagen, diese systemische Verankerung von solchen Dingen, dass das dauerhaft und auch an allen Schulen, zum Beispiel durch Programme hier, es gibt ja Kulturagentenprogramme oder Kreativpotenziale, das gibt es ja auch in ganz Deutschland. Ich glaube, das müsste ein Schlüssel sein. Und der andere Schlüssel ist tatsächlich, sich nochmal genau zu überlegen, wie bekommt man denn wieder mehr Menschen dazu, Musik zu studieren. Und dann müssen sich wahrscheinlich die Hochschulen natürlich auch die Frage stellen, wie können wir da besser werben, damit wieder mehr Menschen Musiklehrkräfte werden möchten.
Vielleicht hilft ja auch in unserer Sendung ein bisschen Musik dabei. 0080044644464 ist ja die Hörertelefonnummer, der Raum für Musical und Theater AG. Der Raum für Musical und Theater AGs. Gibt es noch Schule links und rechts vom Lehrplan? Fragen wir heute in Campus und Karriere und machen Sie mit. Rufen Sie uns an unter der 0080044644464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de geht's auch. Ich stelle nochmal die Gäste vor. Nele Auschra, Sprecherin des Bundes der Freien Waldorfschulen. Sven Asmus, Mitherausgeber der Fachzeitschrift Schultheater und Leiter des Referats Künste am Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung. Und Walter Lindenbaum vom Bundesverband Musikunterricht, dort NRW-Landesverbandspräsident. Markus Schäffner haben wir auch gehört. Der ist inzwischen in sein wohlverdientes Wochenende gegangen in Bayern. Herr Asmus, welche Chance bietet der Ganztag, der kommen soll, auf den gesetzt wird schulpolitisch für die musischen Züge einer Schule?
Also ich glaube, das Entscheidende ist die Schnittstelle zwischen dem normalen, Anführungszeichen, Schulalltag und dann dem Ganztag. Und das gibt es ja an vielen Schulen in Hamburg ja schon und da sehen wir eben auch, dass das sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Es gibt Schulen, wo der Ganztag stattfindet und man weiß eigentlich nichts voneinander, von dem normalen Unterricht. Und es gibt Schulen, wo das anders läuft. Und jetzt, um mal von meiner eigenen Schule zu berichten, da ist eben schon vor Jahren ein Verein gegründet worden, Lernen mit Musik e.V., wo es einmal zum Ziel hatte, eine Bläserklasse zu unterstützen, die dann im normalen Unterricht stattfindet, und ein sogenanntes Bandprojekt. Und dieses Bandprojekt funktioniert so, dass Bandtrainer, die in der freien Szene in Bands spielen, dann im Ganztag nachmittags in die Schule kommen und dann dort Gruppen aus unterschiedlichen Klassenstufen, meistens ist es dann aber schon so, dass dann Fünft- und Sechstklässler zusammen sind und Siebt- und Achtklässler und Oberstufenschüler, und die werden dann trainiert. Aber das wird dann, die Bands sind dann eben nicht gesondert, sondern die sind dann ein Teil von Kulturtagen, die wir an den Schulen haben, zusammen mit den Produktionen, die aus dem Unterricht entstehen, wird das dann wieder präsentiert. Und ich glaube, diese Integration von diesen beiden Bereichen und auch das Einbeziehen der Eltern und das Engagement von Eltern, ich glaube, das ist eine ziemlich wichtige Gelingensbedingung.
Frau Auschra, wie sieht es an den Waldorfschulen aus? Ohne Eltern geht da gar nichts?
Doch, da geht schon relativ viel, aber mit Eltern geht deutlich mehr und vielleicht auch manches besser. Also gerade was die Theateraufführungen angeht, war ich selbst in der 8. Klasse dann bei meinem Sohn sehr eingebunden, auch am Hintergrund sozusagen mitzuarbeiten. Auch es gab Mütter, die beim Zuschneiden der Kostüme mit unterstützt haben. Aber auch haben wir öfter die Möglichkeit, dass wir Eltern, die selbst vielleicht Theaterpädagogen sind, dann auch mitarbeiten und die Lehrkräfte unterstützen. Es gibt nicht an jeder Schule auch tatsächlich ausgebildete Theaterpädagogen. Das muss dann auch von außen mitgetragen werden, und umso besser, wenn es aus der Elternschaft kommt.
Ich darf Wolfgang Kleiner in unserer Runde begrüßen. Aus Konstanz rufen Sie an. Sie sind Lehrer für Englisch und Geschichte. Willkommen, Herr Kleiner.
Guten Tag in die Runde. Hallo. Ja, tatsächlich, ich bin Lehrer für Geschichte und Englisch und habe vielleicht zu meinem Bedauern gar keine direkte Schnittstelle mit den musischen Fächern. Natürlich kann man in Englisch auch mal den Anfangsunterricht mit ein, zwei Liedern oder mehr Liedern gestalten. Aber mir geht es eigentlich grundsätzlich darum, mitzuteilen und auch den Herr Asmus da sehr zu bestärken, der Gestalt, dass ich das Gewicht der musischen Fächer gar nicht hoch genug einschätzen kann. Und da gibt es eigentlich zwei Schauplätze, nämlich meine eigene Schule, an der ich Lehrer bin, und die Schule meiner Kinder, die das Glück hatten, dass an ihrer Schule die im Ensemblearbeit in Orchestern eine sehr große Rolle spielt. Und das gemeinsame Musizieren am Parallelgymnasium, die sind dann an der Nachbarschule, ohne dass die Schule jetzt einen Musikzug hätte, machen die da Orchesterarbeit eigentlich ab der Klasse 5 und das geht rauf bis zur Klasse 12 und ein Vororchester und ein Hauptorchester. Und also grundsätzlich gemeinsam musizieren, ob nun im Chor oder im Orchester, leistet ja so viel für eine Gemeinschaft, dass man das, wie gesagt, gar nicht hoch genug einschätzen kann. An meiner Schule ist es dazu gekommen, dass sich die Mittelstufenschüler einen Chor gewünscht haben und den Gott sei Dank auch bekommen haben, weil danach Musikkapazitäten frei waren, dass der Schulleiter sagen konnte, das müssen wir ermöglichen. Also die singen einmal in der Woche, Mittwochnachmittag, 2 Stunden oder 90 Minuten zusammen. Letzter Gedanke, das alles ist in Baden-Württemberg. Ich glaube, dass die Kooperation aus engagierten Lehrern und wohlwollenden Schulleitern, das ist auch, glaube ich, die Schlüsselverbindung. Die Schulleiter müssen das achten und schätzen und ermöglichen. Die engagierten Lehrer sind rar gesät, aber die kriegen auch entsprechende Belohnungen durch Aufführungen, durch die Unterstützung der Eltern. Da ist für eigentlich alle Akteure unglaublich viel drin, aber es braucht die wohlwollende Förderung der Schulleitung.
Weil Sie so ein aktuelles Beispiel ja wahrscheinlich auch liefern können, Herr Kleiner, was hat Corona gemacht? Ist es jetzt das doppelt so schwer, sozusagen wieder auf die Bühne zu kommen?
Also das bahnt sich jetzt wieder an. Also die haben natürlich nicht performt, keine Abende, keine wunderbaren Sommerabende mit Open-Air-Orchester-Konzerten und dergleichen hat es gegeben. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass das, was wir jetzt in den Klassen sehen, die durch Corona sehr betroffen waren, Übertrittsklassen und Grundschulklassen, die jetzt erst ans Gymnasium kommen, ist, dass die sozial nicht sehr fortgeschritten sind im Umgang miteinander. Und das ist, glaube ich, flächendeckend. Da muss ganz viel nachgeholt werden an Heranführen, an Gruppen und gemeinsam tun und zuhören und nicht so ich-bezogen zu sein für die Schüler. Das leisten diese musischen Fächer allemal.
Und gerade die oder können nur die das, zugespitzt gefragt?
Ja, Idealerweise können das andere Fächer auch, aber andere Fächer kommen halt auch sehr stark von ihren Inhalten her und vom Vermitteln von Wissen und Fertigkeiten, Kompetenzen. Und die musischen Fächer kommen idealerweise vor allen Dingen die Performing Arts, also Theater und Musik, kommen sehr stark vom gemeinsamen Tun.
Vielen Dank,
Herr Kleiner. Lass ich noch einen Gedanken noch,
ja.
Das gemeinsame Tun. Das machen das Fach Sport idealerweise und das gemeinsame Tun kommt in unserer Regelschule meines Erachtens ohnehin zu kurz.
Vielen Dank, Herr Kleiner, Ihr Anruf aus Konstanz. Ja,
die zu Band. Herrn Kleiner würde ich oben, auch nochmal sagen.
Wer ist dran? Asmus wieder, ja.
Entschuldigung.
Wir sehen uns ja nicht, dann müssen wir es so versuchen.
Nee, klar. Also mich freut es sehr, was Herr Kleiner berichtet und ich teile, dass die Schulleitungen da eine große Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob das ins Bundesgebiet vorgedrungen ist, aber es gibt ja in Hamburg einen Schulleiter, die haben mit der Schule dann auch den Deutschen Schulpreis Spezial 2021 gewonnen, Herrn Lingvenus in der Stadt der Schule Alter Teichweg. Und das Besondere war, dass die in der Pandemie über die Künste sehr Kontakt gehalten haben zu den Schülerinnen und er selber war da ganz vorne dran. Und das ist eben auch das Thema, was wir vorhin hatten mit den Eltern. Es gibt eben auch Schulen, wo die Eltern nicht so eine große Rolle spielen, auch aus sozialen Gründen. Und nicht jede Schule ist dann, das ist jetzt keine Kritik an Waldorfschulen, aber nicht jede Schule ist so aufgestellt, dass die Eltern da so viel mitmachen. Und ich glaube eben, dass kulturelle Teilhabe eben auch ein Teil von Bildungsgerechtigkeit ist. Und je mehr Schulleitungen das einsehen, und ich glaube, das tun sie langsam, desto mehr sind sie auch, glaube ich, gewillt, die Künste zu fördern und zu unterstützen. Denn wenn man eben nicht Teil dieser Gesellschaft ist, weil man kulturell einen anderen Habitus hat, dann nützen, glaube ich, auch bessere Kenntnisse in Mathematik und in Lesen nichts. Andersrum natürlich auch nicht. Also ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist, diese Fächer zu fördern, aber ich glaube, die Kombination ist notwendig, um auch sowas wie Bildungsgerechtigkeit herzustellen.
Herr Lindenbaum, Ihre ganz aktuelle Umfrage innerhalb des Bundesverbands Musikunterricht hat ja auch aus befördert, dass Bandproben viel mehr leiden als Orchester und Chor. Die Zahl der teilnehmenden Schüler hat sich dort verringert. 84% gaben das an. Und 2/3 der Befragten sagen, das Interesse der Schüler an Musik-AGs, an der Teilnahme, hat sich verschlechtert durch Corona. Gibt es den Bedarf also vielleicht gar nicht, über den wir hier die ganze Zeit brüten?
Das glaube ich nicht. Der Bedarf ist da. Das ist gar keine Frage. Das merkt man in dem Moment zum Beispiel dadurch, ein Kollege, den ich befragt habe, der ein sehr großes Orchester hatte vor Corona, 80 Personen an einem normalen, in Anführungszeichen, Gymnasium, der sagte, ja, das war zunächst schwierig in Corona-Zeiten, aber dadurch, dass ich dran geblieben bin, dass ich mit denen kommuniziert habe, mit denen Kleinproben gemacht habe, also in Kleinbesetzungen oder auch unterschiedlichen Registern, ist das mittlerweile wieder auf dem Stand wie vorher. Das ist aber ein hohes Engagement, was der Kollege da gebracht hat. Insofern, ja, der Bedarf ist da, sehe ich absolut so. Möglicherweise ist es, ich wag jetzt nicht, das zu differenzieren, ob es in Bands anders ist, als was Orchester angeht. Das müsste man sicher intensiver untersuchen. Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Was ich aber bestätigen kann, und da habe ich nämlich auch nochmal gerade in die Ergebnisse unserer Umfrage geguckt, dass von den Missständen, die als Probleme von den Kollegen benannt worden sind, an oberster Stelle steht fehlende Wertschätzung durch Schulleitung und Kollegen. Also da ist das, was Herr Asmus gesagt hat, sehr hoch zu hängen. Wenn Schulleiter das da mitspielen und das intensiv fördern, das war seinerzeit an meiner Schule auch so, dann funktioniert da auch vieles, was eigentlich nicht unbedingt geht.
Frau Auschra, in den Waldorfschulen, war das permanent oder so, dass der hohe Stellenwert, das haben wir ja hier herausgearbeitet, bei Ihnen in den Waldorfschulen in der Corona-Zeit da oder mussten die jetzt auch kämpfen, die musischen Bereiche? Würden Sie sagen, das ist alles wie vor oder hatten Sie auch eine Krisenphase?
Wir hatten, würde ich sagen, an allen Schulen Krisenphase, als der Komplett-Lockdown da war oder auch der Wechselunterricht, weil einfach die, also gerade im Lockdown haben sich die Musiklehrerinnen ganz schön was einfallen lassen müssen. Manche haben YouTube-Kanäle aufgemacht, auch wenn sie bis dahin damit noch nichts zu tun hatten, um einfach den Kindern in den unteren Klassen die Flöte wenigstens vorzuspielen und zu animieren, zu Hause dann vielleicht einzelne Sequenzen nachzuspielen oder Musikinstrumente basteln. Also da hat man Gott sei Dank, glaube ich, relativ viele Ideen entwickelt. Und manche Theaterstücke sind tatsächlich einfach nicht zur Aufführung gekommen. Die Klassen haben sich vorbereitet und konnten es dann nicht aufführen. Das war natürlich schon für viele, denke ich, auch sehr einschneidend, sowas dann zu verpassen. Aber ich habe nicht gehört oder wahrgenommen, dass es jetzt nach Corona ein Problem gegeben hätte, das wieder in Schwung zu bringen. Das glaube ich nicht.
Herr Lindenbaum, Sie hatten das angedeutet, dass die Jugend ja die Kopfhörer schon auf dem Kopf hat. Also sie setzt sich schon mit Musik auseinander, nur nicht so, wie vielleicht Musiklehrer das wollen. Und Herr Asmus, Sie wollte ich mal fragen, es gibt ja auch bei Ihnen in der Fachzeitschrift Schultheater so das Stichwort postdigitales Theater. Was das sein kann, können Sie vielleicht kurz erläutern. Also ich frage mich so, wie denn Theater machen, wenn ständig andere digitale Freizeitangebote auf dem Smartphone schon locken?
Damit wissen wir natürlich jetzt, das sind mehrere Dinge, die so ineinander spielen. Also postdigitales Theater ist, glaube ich, so ähnlich wie postmigrantisch, dass man das nicht als Gegensatz ansieht, sondern dass man das integrativ wahrnimmt.
Ins Rollenspiel zum Beispiel.
Es gibt die Möglichkeiten, jetzt digitale Tools in Theateraufführungen zu integrieren. Und wir haben aber zum Beispiel im Lockdown auch ganz klassisch jetzt mit Möglichkeiten gearbeitet, wie die Kollegin gesagt hat, dann bloß eben mit Videoproduktionen, was SchülerInnen zu Hause einzeln produziert haben, was wir dann erstmal über Websites geteilt haben. Ist ein bisschen nicht ganz so einfach wegen Personen- und Bildrechten, aber man findet da Möglichkeiten, das zu machen. Und das kann man dann hinterher eben wieder in anderen Theaterformen integrieren. Also sowas wie Stationentheater, wo man dann eben nicht eine Guckkastenbühne hat und eine klassische Theaterform, wo die Zuschauer als reine Rezipienten sitzen, sondern die werden dann integriert und auch über zum Beispiel iPads durch die Schule geführt. Und die Filme führen sie dann durch die Schule und an verschiedenen Stationen finden dann kleine theatrale Performances statt. Und das war auch übrigens in der Pandemie notwendig, weil wir ja gar nicht so große Zuschauerzahlen haben durften. Wir wollten aber trotzdem auch Präsenz mischen und nicht rein nur digital präsentieren, weil wir ganz einfach denken, Theater lebt von dieser Co-Präsenz von Publikum und Spielenden. Und da gibt es eben sehr viele zeitgenössische Formen, wie sich da Dinge verbinden und auch aufbrechen lassen von so konventionellen Theaterformen. Und da gab es sogar eigentlich ganz spannende Dinge, die die Pandemie so ein bisschen vorangebracht hat. Also, dass man eben nicht mehr 200 Menschen in die Aula bringen könnte, obwohl ich das jetzt auch nicht missen möchte. Also, ich möchte das wieder haben, aber finde es spannend, was auch an neuen Dingen entstanden ist.
Jetzt können Sie in Hamburg erzählen, dass es den Wahlpflichtbereich gibt für eben dieses Musische. Wie sieht es denn aus, wenn einer sagt, Singen ist gar nicht meins, ich versuche das zu vermeiden? Wann hat der denn, wenn er das wirklich aktiv betreibt als Schüler, das letzte Mal Musikunterricht in Hamburg?
Genau, das würde ja unterstellen, dass viele Schüler das sehr aktiv betreiben. Das sehe ich nicht so, aber Pflicht. Unterricht ist es in den Künsten, gibt es bis Klasse 6 und dann fängt der Wahlpflichtbereich an und dann gibt es die Wahl in Grundkursen. Aber in der Praxis ist meine Erfahrung schon, und das belegen auch die Zahlen, dass es Ensembles gibt, die dann auch Teil, zum Beispiel im Oberstufenunterricht gibt es Grundkurse, die musikpraktisch angelegt sind. Also Chor ist dann auch notenrelevant und sehr viele Schüler gehen spätestens dann auch wieder in Chor oder Big Band oder Brassamba oder solche Ensembles. Also ja, theoretisch könnte man ab Klasse 6 es vermeiden, aber in der Praxis erlebe ich das nicht so als großes Problem.
Herr Lindenbaum, haben Sie einen Praxistipp? Welches Musical kann sich eine mittelgroße Schule raufschaffen, wenn sie dann das jetzt möchte?
Am besten ist natürlich, ich habe das gemacht, wenn man für seine Schule ein passendes Musical, also für die entsprechenden Ensembles, die da sind, schreibt. Aber das ist eine Arbeit, die dauert ein Jahr. Ansonsten wollte ich Frau Ausschwan noch mal sagen, ich habe im Januar 2021 West Side Story in der Münsterschen Waldorfschule gesehen. Das war mitten in der Pandemie. Das war toll. Die haben das hingekriegt. Unter natürlich entsprechenden Bedingungen, aber das kann man machen. Nun ist gerade West Side Story nicht unbedingt ein Musical, was man jeder Schule empfehlen sollte. Aber es gibt ganz viele, aus Hamburg fällt mir ein, das Silberne Segel zum Beispiel, hat da ein Lehrer mit einem Schriftsteller zusammen gemacht. Das ist was man in der Schule ganz gut machen könnte, weil es auch spannende Musik ist. Es gibt Aufnahmen, wo bekannte Künstler mitgewirkt haben, von Ben über, wie heißt sie denn? Ach, egal, nicht wichtig. Also jedenfalls bekannte Menschen, Stefan Gwildes zum Beispiel.
Warum also lohnt es sich, Frau Auschra, dass man sowas macht, solche Projekte, Musical und Theater AG?
Ich glaube, ich habe es eben schon erwähnt, das ist zum einen der soziale Zusammenhalt, zum anderen aber auch, gerade wenn es in der Oberstufe ist, für die Jugendlichen die Zeit, wo sie sich fragen, wer bin ich und wie kann ich wirken und das dann in Form eines Theaterstücks oder chorisch aufzuführen, ist natürlich eine tolle Gelegenheit.
Der Raum. Wenn ich zum Beispiel an das letzte Theaterstück denke, was ich mit Schülern gemacht habe, Antigone, das haben wir an dem Abend aufgeführt, als Putin dann in der Ukraine einmarschiert ist. Und wir hatten vorher schon Kontexte zu den Herrschenden und den Widerständen in Belarus. Und dann passiert sowas. Und dann kann man sehen, wie stark das mit dem Leben verknüpft ist. Dann auch so. Das ist eben nichts, was irgendwie Add-on ist, sondern es ist Teil dessen, was die Schüler beschäftigt.
Der Raum für Musical und Theater AG. Gibt es noch Schule links und rechts vom Lehrplan, hatten wir gefragt. Vielen Dank an Nele Auschra, Sprecherin des Bundes der Freien Waldorfschulen, Sven Asmus, Mitherausgeber der Fachzeitschrift Schultheater und Walter Lindenbaum, Präsident des Landesverbands vom Bundesverband Musikunterricht. Danke fürs Mitmachen, Zuhören, sich einschalten, sagt Henning Hubert. Nach uns kommt Corso mit Christoph Reimann. Er sagt Rest in Peace, Killer, ein Nachruf auf Rocklegende Jerry Lee Lewis.